Da flirrt und funkelt es im Osternest. Marilyn Monroe mit dem Jules Stein-Titel Diamonds are a Girl's Best Friend aus dem Film Blondinen bevorzugt. In dem wünscht sich die blonde Lorelei einen Mann, der ihr Juwelen schenkt. Denn, so singt sie, wenn man alt wird, an Attraktivität verliert, die Männer verarmen oder zu ihren Gattinnen zurückkehren, bleibt einem immer noch die teuren Edelsteine. Deshalb kümmere man sich rechtzeitig um Reichtum. Klunker als wenig feministische Altersvorsorge im Jahr 1953. Man gönnt sich ja sonst nichts. Luxus steht als Statement-Label über der Matinee in SWR Kultur. Und die Uni Pforzheim, die gönnt sich den ersten und einzigen Lehrstuhl in Deutschland für Luxus-Marketing. Dessen Inhaber ist Professor Fernando Fastoso und mit ihm bin ich verbunden. Guten Morgen, Herr Fastoso.
Guten Morgen, Frau Juncker.
Fangen wir mal grundsätzlich an. Wie definiert man Luxus?
Man kann Luxus auf ganz verschiedenen Arten und Weisen definieren oder es gibt verschiedene Bedeutungen von Luxus. Ich glaube, unmittelbar denken wir vielleicht an Luxusmarken oder Luxusprodukte von Marken wie Rolex oder Ferrari oder Chanel. Das ist der eine Luxus, aber es gibt auch andere Bedeutungen des Luxus. Zum Beispiel während der Pandemie haben wir oft von Menschen gehört, die gesagt haben, Mensch, ich kann jetzt im Wald spazieren gehen, was früher nicht so ging während der Lockdowns. Und das ist für mich Luxus oder frische Luft zum Atmen zu haben, das ist Luxus. Das könnte man nennen, so Luxus im philosophischen Sinne. Mhm. Es gibt aber natürlich auch am anderen Extrem, wenn man so möchte, sehr mondän, den Luxus als Lebensstil, also den Lebensstil der Reichen, der Mächtigen, also geprägt von Hubschraubern, von Privatjets, von vielleicht Privatinseln. Und dann gibt es auch einen alltäglichen Luxus, wenn man so möchte, einen relativen Luxus, nennen wir das. Ein kleiner Luxus im Alltag, vielleicht ein Espresso. Im Urlaub war gerne nach Italien und ich weiß nicht, ob Sie schon mal am Comer See waren und der Comer See ist schön und Sie können es als Luxus empfinden, am Comer See ein Espresso zu trinken oder ein Cappuccino. Mhm. Und es kann ja einen Luxus darstellen, einen Moment des Luxus, aber das ist jetzt wirtschaftlich gesehen oder finanziell gesehen keine große Ausgabe. Hm.
Luxus ist bei uns Deutschen ja oft negativ behaftet, gilt irgendwie als protzig, verschwenderisch, unmoralisch, tut man nicht, hat man nicht. Wieso fremdeln gerade wir Deutschen so mit dem Luxus?
Ich glaube, es geht ein bisschen einher mit der protestantischen Ethik von Weber und dieser Vorstellung, dass man einen asketischen Lebensstil zu führen habe, dass man Geld erwerben sollte, aber dieses Geld nicht allzu sehr genießen sollte. Also der unmäßige Genuss wird ja von Weber abgetan und der tut auch den Luxus ab. Der sagt, Luxus sei eine Zeitvergeudung. Und Zeitvergeudung durch Luxus sei sittlich verwerflich. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen. Und ein bisschen prägend bei den älteren Generationen, denn bei den Jüngeren ist es weniger so, sind die Erfahrungen während des Kriegs, des Zweiten Weltkriegs, der Nachkriegszeit. Und das heißt, also für Menschen in den Generationen ist der Umgang mit Verschwendungen schwieriger. Also sie können sich nicht mit Verschwendung gut abfinden. Und Luxus ist, wenn man das so sehen möchte, eine Verschwendung oder zumindest eine Überflüssigkeit.
Ja, das Überflüssige ist, glaube ich, so ein zentrales Ding beim Luxus. Ist das denn mit dem Luxus so wie in der Mode? Wir wollen durch bestimmte Dinge, Produkte einerseits zu einer Gruppe und Klasse gehören, andererseits soll dieser Luxus uns aber auch abheben und distinguieren und vielleicht auch Neid hervorrufen.
Also ich würde dem zustimmen, wenn wir konsumieren, uns mit Produkten umgeben, dann sagen diese Produkte etwas über uns aus. Und das heißt, Produkte haben eine gewisse Symbolik. Und diese Symbolik gilt den anderen und auch uns selbst. Mhm. Das heißt, ich kann mich an einem Produkt erfreuen, an einem Luxusprodukt erfreuen und mir selbst damit sagen wollen, ich verfüge über einen besonderen Stil oder Eleganz oder Vermögen, dass ich mir dieses Produkt habe leisten können. Und diese Symbolik funktioniert aber auch nach außen an die sogenannten Referenzgruppen, sagt man in der Soziologie, also die Gruppen, an denen ich mich orientiere, zu denen ich gehören möchte und auch zu Gruppen, von denen ich mich abheben möchte.
Und ob dann der Lamborghini oder eher das Lastenrad angesagt ist, das entscheidet natürlich dann das Umfeld, ne? Also im Chanel-Kostüm in der veganen Kita kommt man eher nicht so gut an.
Genau, genau. Ein deutscher Soziologe vom Anfang des 20. Jahrhunderts, Werner Sombart, hat gesagt, dass Luxus ein relationaler Begriff sei, also in Relation zum Notwendigen. Und wenn wir versuchen würden zu definieren, was ist notwendig, dann kämen wir natürlich in Schwierigkeiten, wenn wir ein allgemeines Verständnis vom Notwendigen erreichen wollen sollten. Das heißt, Luxus ist das Nicht-Notwendige, aber was nicht notwendig bedeutet, variiert von sozialer Gruppe zu sozialer Gruppe.
Absolut. Es gibt einen Begriff, der jetzt immer wieder aufploppt, das ist Neo-Luxury oder Neo-Luxus. Was hat es mit diesem Begriff auf sich?
Neo-Luxus ist die Reaktion auf veränderte soziale Gegebenheiten oder gesellschaftliche Entwicklungen. Luxus hat traditionell, Sie haben es vorhin gesagt, mit Distinktion zu tun, mit sich abheben zu tun gehabt. Und es gibt heute eine Reihe an Luxusmarken, die versuchen, den Luxus zu entkomplizieren. Ich glaube nicht, dass das Wort gibt. Aber ich bin spanischer Muttersprachler und das nennt sich dichterische Freiheit. Also weniger kompliziert zu machen, da ist die Rede, zum Beispiel Breitling spricht davon, dass Luxus nicht mehr exklusiv, sondern inklusiv sein soll. Dass es beim Luxus nicht mehr um Besitz, sondern um Werte gehen soll, zum Beispiel um Nachhaltigkeit. Und somit entwickelt sich ein Verständnis von Luxus, die bei einigen Marken, bei Coach, bei Michael Kors zum Ausdruck kommt. Da ist die Rede von Werten, für die eine Marke steht. Also es soll beim neuen Luxus oder Neo-Luxus nicht mehr darum gehen, ich kann es mir leisten und du nicht, sondern eher, diese Marke steht für irgendwelche Werte, die mir wichtig sind und ich stehe zu diesen Werten, deswegen kaufe ich diese Marke und wenn du dazugehören willst, dann bist du auch willkommen.
Mhm. Okay. Sie sind Professor für Luxusmarketing, das heißt, Sie beschäftigen sich auch genau mit diesen Strategien, wie man dann Luxus argumentativ schlau an den Mann und an die Frau bringt.
Wenn Sie so möchten, ja.
Ja, ja. Wie wird denn unser Verständnis von Luxus durch die sozialen Medien beeinflusst? Stichwort Instagram und Konsorten.
Das Verständnis von Luxus wird, glaube ich, nicht davon beeinträchtigt, sondern eher unser Verlangen danach. Auf sozialen Medien erleben wir, was man algorithmische Vergrößerung nennt. Algorithmic Magnification heißt auf Englisch. Also wenn Sie auf sozialen Medien unterwegs sind, dann stellen Sie fest, dass es auf sozialen Medien viel mehr Luxus gibt als in der wirklichen Welt. Mhm. Und das löst Prozesse des sozialen Vergleichs aus. Nur auf sozialen Medien sind überdurchschnittlich viele Menschen schön und reich und besonders erfolgreich. Und das führt dazu, dass ich mich öfter mit diesen sogenannten Role Models vergleichen muss und den Eindruck bekomme, dass in der Welt Luxus viel allgegenwärtiger ist. Und das hat positive und negative Auswirkungen. Die positive Auswirkung, wenn Sie so möchten, ist, ich möchte mir Luxus gönnen können und deswegen arbeite ich darauf hin. Und das führt dazu, dass ich mich danach sehne und etwas dafür unternehme, mir diesen Luxus leisten zu können. Aber es kann auch zu negativen Ergebnissen führen. Negatives Wohlbefinden, weil ich den Eindruck habe, jeder Zweite scheint ein Lamborghini zu fahren, nur ich nicht.
Wie ist das denn? Kann man leichter auf Luxus verzichten, wenn man ihn sich leisten könnte, aber vielleicht erkannt hat, was Luxus nicht leistet?
Ich glaube, bei Luxus geht's letzten Endes doch um Distinktion. Und wenn ich mir einen gewissen Luxus leisten kann, dann kann ich mich da von anderen Menschen, die sich den Luxus leisten können, abheben, wenn man so möchte, oder distinguieren, wie Sie gesagt haben, indem ich mir etwas nicht leiste. Das heißt, ich kann mir ein Lamborghini leisten, aber ich leiste ihn mir nicht, weil ich es mir leisten kann, ihn mir nicht zu leisten. Und so gesehen bin ich anders. Also Status ist Anerkennung. Und wenn alle in einer Gruppe sich etwas leisten können, dann ist dieser Zugewinn an Status durch das ich kann mir das auch leisten, nicht mehr gegeben.
So ganz grundsätzlich brauchen wir Luxus?
Wir brauchen keinen Luxus, aber die Geschichte zeigt, dass sich die Menschheit immer wieder nach Luxusobjekten sehnt, sogar dann, wenn diese Luxusobjekte sich verändern mit der Zeit.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn Sie an die Zeit im 15. Jahrhundert denken, als Amerika entdeckt wurde. Ich komme aus Amerika, aus dem Kontinent, deswegen ist mir das so präsent. Da war Kolumbus und die Conquistadores, sie waren auf der Suche nach Luxusprodukten, nach Gewürzen zum Beispiel. Sie waren auf der Suche nach Indien und den Gewürzen, unter anderem, die es in Indien gab. Und Gewürze galten als Luxus damals. Sie waren rar und exklusiv und dementsprechend teuer. Und heute sind Gewürze, zumindest in unserer Welt hier in Deutschland, sehr erschwinglich. Kein Luxus mehr.
Was ist Ihr größter Luxus?
Mein größter Luxus ist immaterielle Art. Mein größter Luxus ist die Realisierung, dass Zeit das knappste Gut ist auf der Welt. Aber wenn Sie jetzt ein bisschen irdischer denken würden, also ich gehe gerne essen und ich trinke gerne Kaffee, der zu teuer ist für die Funktion, die er erfüllt, nämlich, wenn Sie möchten, ein Luxusprodukt.
Fernando Fastoso, danke schön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Ein kostbares Gut und schöne Ostern.
Vielen Dank, gleichfalls.
Mit dem Professor für Luxusmarketing an der Uni Pforzheim habe ich über Bling Bling und Sinnsuche gesprochen. Denn wie heißt es heute bei uns? Man gönnt sich ja sonst nichts. Luxus.